Hi, Alex hier vom Recording of Art Stone Studio. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mich haben ganz viele Nachrichten von euch erreicht und ein super positives Feedback zur letzten Folge. Und deswegen habe ich heute nochmal einen Benny da. Aber für alle, die einen Benny vielleicht noch nicht kennen, Benny stelle ich einfach nochmal kurz vor.
Ja, hallo zusammen erstmal. Ich bin der Benny. Komme eigentlich aus dem Maschinenbau. War dann lange in der Fahrzeugakustik und habe über diese Schiene zur Tontechnik gefunden und bin seit 2004 selbstständig in dem Bereich unterwegs.
Ja, und wir haben uns 2009, 10
Sowas.
kennengelernt bei einem Auftritt von meiner Band selber, da hat er uns gemischt. Und letztes Mal haben wir sehr viel über Konzerte planen und Veranstalten gesprochen und sind aber auch über diese mentale Schiene so ein bisschen abgerutscht. Und da haben mich tatsächlich ganz viele von euch angeschrieben und gesagt, hey, super Thema, können wir das ein bisschen vertiefen? Und genau deswegen habe ich jetzt gesagt, komm doch nochmal her und wir machen eine zweite Folge und da ist er.
Ja,
So.
aber vielleicht sagen wir dazu, wir sind keine Life-Coaches.
Nein.
Wir können bei uns auch kein kostenloses Buch für 10 Euro Versand bestellen und auch keine kostenlosen Erstgespräche buchen.
Wobei ich tatsächlich dazu sagen muss, gerade in dieser Kreativbranche, in der wir uns bewegen, als Live-Tontechniker, Produzent, Studiotontechniker, könnte man manchmal sogar meinen, dass wir Live-Coaches sind.
Eigentlich sind wir es ja auch, bloß wir lassen es uns nicht zahlen.
Ja.
Im Endeffekt, ne? Wenn man es genau
Und
nimmt.
wir haben kein Buch zu verkaufen.
So. Wird mal Zeit. Ja. Zum Hauptthema Erhöhen des Eigenleistungsanteils bei Veranstaltungen für Bands und auch kleine Veranstalter und auch alle, die vielleicht nicht das höchste Budget haben, wie zum Beispiel Jugendhäuser und so weiter. Erstmal auch von meiner Seite vielen Dank für die rege Nachfrage und für die positiven Kommentare. Hat mich sehr gefreut. Ich will eigentlich erstmal allen Mut zusprechen, was anzupacken. Ne? Und sich was zu trauen, das deckt sich auch so ein bisschen mit der mentalen Schiene aus der letzten Folge. Ja, salopp gesagt, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ne?
Es ist ja auch, ich hatte eine Masterclass mit einem sehr bekannten Produzenten und der hat gesagt, da ging es um Schlagzeugmikrofonierung und man kann noch so viel nachlesen und lernen, wie das funktioniert. Du wirst aber nur dann lernen, wie es funktioniert, wenn du es machst und wenn du es immer öfters machst. Und genauso ist es im Veranstaltungsbereich auch. Du kannst nur lernen, wie Sachen funktionieren, indem du es machst. Und indem du Flugstunden kriegst, also sprich, indem du kleine Events machst, indem du große Events machst, da gibt's, das ist jetzt nicht so schlimm, wie viele immer denken. Und man kann sich auch ruhig mal trauen, gerade auch auf die Städte zuzugehen oder auf Jugendhäuser zuzugehen und zu sagen, ich würde es gern so und so veranstalten und es einfach mal anfangen. So.
Vollkommen richtig. Eine Band, ich glaube, aus dem Stuttgarter Großraum hat ja auch geschrieben, sie haben sowas mal probiert, haben auch irgendwie 5000 Euro Verlust gemacht. Und genau davor wollen wir euch jetzt bewahren.
Ja, also sprich, nicht, wie soll ich sagen, zu hoch greifen oder falsch investieren, sondern gucken, was brauche ich wirklich und wie komme ich da am besten entweder auf Null oder sogar mit Gewinn raus.
Der erste Punkt ist ja erstmal die Erlaubnis. Eine Veranstaltung öffentlich veranstalten zu dürfen. Und in meinen Augen ist das auch der wichtigste Punkt. Das haben aber alle, die so eine Art Hemmung, sich überhaupt in die bürokratische Richtung mal zu bewegen oder überhaupt mal da nachzuforschen, nachzuhören, nachzuschauen, was es da so alles gibt. Eins kann ich vorweg sagen, man braucht kein Studium der Verwaltungswissenschaften, um eine Veranstaltung genehmigt zu bekommen. Das ist viel, viel leichter. Das Beste ist eigentlich immer, wenn man vor Antragstellung einmal das Ordnungsamt oder das zuständige Amt kontaktiert und erstmal am Telefon erzählt, was man so vorhat, in welchem Umfang man es vorhat. Am besten, wenn bekannt, natürlich auch schon, wann man es vorhat und wo man es vorhat. Und eventuell bekommt man ja dann auch angeboten, mal zu einem Termin hinzufahren, ins Rathaus oder ins Landratsamt und kann dort schon so eine Art erstes Konzept vorstellen, am besten schriftlich und wenn es nur Handskizzen sind, ne? Es ist alles ist super, was schon mal ein bisschen zu Papier gebracht ist für die Kommunikation. Und oftmals sind die Ämter, die man, vor denen man sich so sehr fürchtet, weil man in der Erwartungshaltung dahin geht, die legen mir eh nur die größtmöglichen Steine in den Weg. Mhm. Das ist gar nicht so. Wenn man die vorab, vor Antragstellung schon kontaktiert und fragt, worauf muss ich denn achten, wenn ich das und das beantragen möchte oder wenn ich die Veranstaltung so und so machen möchte, dann helfen die einem in meinen Erfahrungen immer sehr gern und sogar so weit, dass es bis hin zu einem unterstützenden Faktor auch gekommen ist, wo eine leichte Hilfestellung stattgefunden hat beim Ausfüllen, beim Formulieren, bei zum Beispiel, wie positioniere ich die Securities und so weiter. Und das sind ja Leute, die genehmigen sowas tagtäglich. Ja, das heißt, die darf man gerne auch ernst nehmen und nicht für blöd halten. Ja, und auch wenn man jetzt sagt, hier, ich habe ein super tolles Konzept gemacht, und dann zum Beispiel die Frage aufkommt, warum stehen 3 Securities, hatte ich jetzt tatsächlich vorgestern auf einem Amt, warum stehen 3 Securities am Eingang und keiner läuft Streife da, und einer steht an den Toiletten, dann ist es ja eigentlich ganz klar, worauf die Frage abzielt. Und dann wird es natürlich auch sehr gern hingenommen. Also da braucht man dann auch nicht anfangen zu diskutieren.
Ich glaube, was viele lernen müssen, ist, wenn der Kontakt vorher da ist. Also eine E-Mail schreiben ist einfacher, klar, aber auch unpersönlicher. Und wenn ich vorher mit denen telefoniere oder vielleicht sogar vorbeikomme persönlich und mich da vorstelle, haben die schon ein Bild von mir selber und reagieren dann auch viel gerne auf so eine E-Mail.
Mhm. Zu einem Termin vorbeikommen, aber wenn dann das
sich vorher
sollte also man vorher auf jeden Fall ausmachen.
Ja, keine Angst davor haben, Leute anzurufen und zu fragen, weil mehr als Nein sagen können sie nicht. Mhm. So, bevor man es dann lieber gar nicht macht und aus Angst irgendwie die Kommunikation nicht sucht, lieber einfach anfragen und gucken, was passiert.
Ja.
So, das ist jetzt mittlerweile soweit, mich hat eine Stadt, ich habe früher immer mich beworben an einem Stadtfest und mich hat die Stadt jetzt sogar angefragt selber. Also die haben mich per E-Mail angefragt, sie wollen mich speziell für diese Bühne haben. So. Und es ist halt, wenn die Kommunikation untereinander funktioniert und stimmt, kann das von ich bewerbe mich wohin zu hey, möchtet ihr da vielleicht sein? Mhm. Enden. Und das ist tatsächlich das Wichtige. Man muss halt erstmal die Vorarbeit leisten. Du kannst auch mal gucken auf der Homepage, wer ist denn da Ansprechpartner, wie heißt der? Ja, genau. Wie kann ich den ansprechen? Kenne ich da vielleicht auch einen davon? Und ich hatte jetzt auch neulich mit einem Jugendhausgründer oder beziehungsweise mit einem Jugendhauschef eine coole Auseinandersetzung bei einem Live-Job, da hat er gesagt, hey, ihr würdet gerne mehr für Bands machen, die sollen sich bewerben. Wie kann man das denn klar machen, dass die da anrufen sollen? Und ich so, ich glaube genau so. Einfach wirklich die Locations raussuchen und mit denen schwätzen. Also wirklich nicht nur im Proberaum fest rumhocken, sondern wirklich sagen, okay, ich gehe da raus und zeig, wer ich da bin.
Das geht schon in so eine Art Vertriebstätigkeit für ja. Bands und Musiker. Das ist vollkommen richtig. Da würde ich in jeweiligen Stadt erstmal übers Kulturbüro gehen oder Kulturamt. Dort kurz sagen, welche Art von Kunst oder Musik ich anbieten möchte. Und wenn sie telefonisch erreichbar sind, sind die eigentlich sehr kooperativ und nennen dir auch gleich, ruf da an, Jugendhaus, verschiedene Veranstaltungsstätten, die auch buchen, also auch privatwirtschaftliche, nicht nur öffentlich-rechtliche. Und da habe ich eigentlich so sehr viel Positives gehört. Man muss halt einfach diesen Schritt gehen, bei einem Amt anzurufen. Also man muss sich da überwinden. Und wenn du das einmal gemacht hast, ist das zweite Mal so leicht. Ne?
Ja, die also, sind gar nicht so gefährlich und gar nicht so böse.
Da und kann man das ruhig Gleiche gilt auch fürs Veranstalten. Wenn ihr selber was machen wollt, natürlich sind die Sicherheitsauflagen exorbitant gestiegen. Wenn ich mal überlege, Woodstock damals, also viele werden es wahrscheinlich nicht mal mehr wissen, was es ist. Das war damals, glaube ich, eine der größten Festivals, das größte Festival bis dato der Welt. da sind die damaligen Größen aufgetreten, soweit ich weiß, Jimi Hendrix dabei und so weiter. Und da sind ein paar Polizisten über den Platz gelaufen und es war okay, es ist nichts großartig passiert, soweit ich weiß. Belehrt mich gerne eines Besseren. Aber damals gab es keine Auflage mit circa, und es ist ein Richtwert, nach dem ich immer in meinen Planungen gehe, eine Security-Person pro 100 Gästen sind in der Regel so bis 2000 Personen Veranstaltungen die Auflage, die man bekommt. Und von jetzt bei 2000 Veranstaltungen zum Beispiel in der 2000 Leuten bei der Veranstaltung, wenn ich da jetzt sage, okay, dann brauche ich ca. 20 Security, sollte man auch immer schauen, dass mindestens eine Frau dabei ist, um Durchsuchungen auch an weiblichen Gästen
machen zu können.
Also du dürftest jetzt, es wäre rechtswidrig, wenn man jetzt einen männlichen Sicherheitsdienstmitarbeiter da Durchsuchungen machen lassen würde bei Frauen, die das nicht wollen. Klar, auf Nachfrage hin, wenn das bejaht wird, ist es trotzdem rechtens. Ne? Aber jetzt zurück zum Thema, die Auflage circa immer pro 100 Gäste solltest du einen Security-Mitarbeiter stellen. Aber das ist das Bauchgefühl, mit dem man reingeht in diese Vorbesprechung, nenne ich es immer. Und diese Vorbesprechung lohnt sich wie wenig andere Dinge. Also in dieser Vorbesprechung mit dem Amt, das dir deine Veranstaltung genehmigt, wirst du so viel Hinweise bekommen und Hilfestellungen und Tipps, was du wie organisieren sollst, kannst, musst, dass das Gespräch viel mehr bringt. Diese Stunde circa in der Regel bringt viel mehr als jetzt 8 Stunden vorm Rechner zu hocken und zu googeln. Weil in diesem Vorschriftensumpf wirst du auch in 80 Stunden nicht.
Vor allem viel Halbwissen ist da auch drin oder viel Falsches, was man googeln kann.
Das ist richtig, wenn man jetzt in sozialen Medien oder Foren liest, wo jetzt nicht legislative Personen sich äußern dürfen. Aber ich rede jetzt von einer Standardrecherche, wo du bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch durchforstest, dann die Versammlungsstättenverordnung und so weiter. Ne? Da kannst du eigentlich dich totlesen. Einfacher ist es, geh zum Amt, aber für eine Veranstaltung.
Ja, und frag nach.
Frag nach, binde die Leute ein, die freuen sich sogar.
Die haben dann was zu tun.
Ja, und ihr spart auch Kosten. Ja, je nachdem, wie die Gebührenordnung ist, kann dich auch eine abgelehnte Veranstaltungsanfrage
Geld kosten.
Geld kosten. Und dann, wenn du halt erst nach dem ersten Antrag das richtig machst oder drauf gestoßen wirst, wie es denn richtig ginge,
ja.
Erst dann zahlst du das Ding halt zweimal, solange es genehmigt ist. Deswegen sei froh. Nimm das dankend an, na, weil das ist auch ein Service, den du als Bürger für deine Steuern bekommst.
Und wenn du Hilfe brauchst, das ist ja ein Thema, was ich hier immer wieder im Podcast sage, hol dir Leute ins Boot, die dir helfen können. Wenn du Freunde hast, die dich damit auskennen oder zum Beispiel einen Benni oder mich anfragen möchtest, wir sind, glaube ich, die Letzten, die dir da nicht helfen, dass es funktioniert. Und wir sind ja auch dran interessiert, dass die Veranstaltung läuft, weil das halt unser täglich Brot ist. Und guckt, dass man da zusammen da vorangeht.
Genau, und das ist ganz wichtig, weil es werden wenige Veranstaltungen, die Genehmigungen werden schwieriger zu erreichen. Man muss mehr Auflagen erfüllen, um was veranstalten zu dürfen. Ne? Hat jetzt just zum Beispiel den Fall, ein DJ-Kollektiv möchte für ein kleinere Veranstaltung unter 1000 Personen, eine Industriehalle, eine ältere verwenden. Das haben wir jetzt soweit auch genehmigungsfähig gebracht. Also die Genehmigung selber ist noch nicht da, aber bisher stehen die Zeichen mal alle auf Go. Jetzt ist es so, dass die Genehmigung vom Amt eigentlich erst erteilt werden darf, wenn ein Mietvertrag vorliegt, wenn die Veranstaltung nicht in deinem eigenen Eigentum stattfindet. So, jetzt möchte natürlich das DJ-Kollektiv einen Mietvertrag erst unterzeichnen, wenn eine Genehmigung vorliegt. Ja. Und auch der Vermieter schreibt natürlich selbstverständlich in seinen Bedingungen für diesen Mietvertrag, dass es eine behördliche Genehmigung dafür gibt, sowie eine Veranstaltungsversicherung, sowie viele mehrere Punkte, die natürlich auch der Vermieter berechtigt verlangen darf. Als Eigentümer auch, um weitere Mieter zu schützen. Ja, was hier vielleicht auch mal kein Fehler wäre manchmal, aber anderes Thema. Und die haben jetzt einen Kompromiss gefunden, den haben wir erreicht beim Amt. Und zwar wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine Genehmigung ausgestellt, in der als Bedingung für die Genehmigung ein Mietvertrag, der innerhalb von 14 Tagen oder 10 Werktagen nach Ausstellung der Genehmigung nachgereicht werden kann. Das heißt, dann hätte quasi dieses DJ-Kollektiv die Zeit, innerhalb von 2 Wochen zum Vermieter zu gehen und zu sagen, hier ist jetzt die behördliche Genehmigung. Jetzt sind wir bereit, einen Mietvertrag zu unterzeichnen und mit diesem Mietvertrag dann wieder zurück zum Amt zu gehen und zu sagen, jetzt ist der Mietvertrag auch da und damit wird das Ding dann quasi manifestiert.
Mhm. Aber es hat funktioniert?
Es wird funktionieren.
Und es wird funktionieren. Das ist tatsächlich zum Beispiel Straßenfest letztes Jahr. Ich hatte die Aufordnung von der Stadt 85 dBA am FOH. Mhm. Und wenn man weiß, wenn man zum Beispiel 1000 Leute im Publikum hat, sind die halt locker schon bei 80. Mhm. Wenn sie ein bisschen klatschen, eigentlich schon bei 90. Mhm. So, und ich, darf ich die Bühne 5 dB lauter machen, wie das Publikum? Und
bei das ist quasi nichts.
Bei Rock, Punk und Metal-Bands.
Ja, dann da schiebt es einfach nicht mehr. Aber da gibt es jetzt technisch verschiedene Varianten, das Problem zu lösen. Das Line-Array ist eine der dafür tauglichen Varianten. Das Line-Array ist in der akustischen Physik ein Instrument, mit dem ich den Lautstärkeabfall pro Abstandsverdoppelung einfach reduziere, dadurch, dass ich den Schall zylindrisch verteile, anstatt sphärisch. Ne, Schall breitet sich eigentlich jetzt mal natürlich immer mit Ausnahmen behaftet. Wenn ich jetzt hier in der Luft klatsche, dann gehen die Schallwellen sphärisch als Kugel, verbreiten sich. Und pro Abstandsverdoppelung oder pro Radiusverdoppelung nimmt natürlich die Fläche einer Kugel exorbitant zu. Ne, kann man nachrechnen mit Pi, 3,14, ganze Brust. Ne? Könnt ihr ganz selber auch mal im Internet eingeben, in so einen Online-Rechner. So, und wenn ich jetzt aber einen Zylinder nehme und da mal eingebe Radius 1 Meter und dann Radius 10 Meter, ne, dann sieht man, bei 10 Metern ist die Oberfläche, auf die sich diese Schallenergie verteilt, ja, viel geringer als bei der Kugel mit einem Radius von 10 Metern. Ja? Das heißt, ich habe eine akustische Leistung, PAK in der Physik genannt. Das ist die Schallleistung, mit der mein Lautsprecher quasi den Ton, die Schallwelle in die Luft abgibt. Und diese Leistung verteilt sich immer auf die bestrahlte Fläche, sage ich jetzt mal. Deswegen kommen zum Beispiel auch Hornlautsprecher weiter, ja, als jetzt direkt strahlende Lautsprecher. Ja, weil die einfach ein bisschen so durch den Trichter ein bisschen bündeln. Ja. Beim Line-Array wird halt oft der Fehler begangen, dass das Line-Array zu klein dimensioniert ist, weil das Line-Array muss eine Mindestlänge haben, damit der tiefste zylindrisch abgestrahlte Ton in den unteren Low-Mids liegt, sodass ich quasi bis zu den Bässen hin eine Zylinderwelle habe und das Line-Array funktioniert. Ne? Das heißt, wenn ich nur 2, 3, 4 kleine Elemente habe und das Line-Array ist mal gefühlt nicht 1,50 Meter mindestens lang hängt, ja, oder ein Meter, ja, dann ist das eigentlich nichts anderes wie eine Direktstrahlerbox aus Line-Array-Modulen.
Ich habe auch das Gefühl, dass das Line-Array, ich habe jetzt auch schon auf einem großen Festival gemischt, wo ein Sing, ich weiß es gerade nicht genau auswendig, was für eine Firma das war, aber es ist viel hochauflösender vom Live-Mischen her und viel empfindlicher, habe ich festgestellt, in den Tiefen vom Mischen her. Du musst da ein bisschen mehr aufpassen mit dem Equalizer und mit der Energie, die du da reinschickst. So.
Inwiefern empfindlicher in den Tiefen meinst du? Also du meinst, du drehst am EQ und du spürst mehr, was du tust?
Ja, oder? Genau. Also man spürt viel mehr, was da passiert. Mhm. Und ich hab sonst immer so meine Moves, wo ich kenne. Und da musste ich voll viel erstmal beim Line-Check zurücknehmen und sagen, oh shit.
Chillen, langsamer machen, ja, langsamer, okay, nicht ganz okay. So krass, ja. Hat aber oft was mit der Dimensionierung und mit dem Betrieb des Systems zu tun. Also wenn ich jetzt ein sehr reservenbehaftetes System habe, das nicht an seiner Leistungsgrenze betrieben wird, ist es natürlich so, dass das auch mehr Energiereserven hat, um deine Veränderungen noch abzubilden. Wenn ich jetzt ein System habe, das limitdimensioniert oder unterdimensioniert ist, ist es ganz klar, dass das, wenn es schon an der Grenze betrieben wird und du willst noch im Bereich 200, 400, 500 Hertz Low mit was reingeben, dann ist es genau da, wo eigentlich ja, Direktstrahler sehr schnell auch in die Powerkompression gehen, natürlich, wenn nicht schon die Endstufe klippt oder der Limiter am Controller sitzt. Ne? Und deswegen, also ein sehr dynamisches System kannst du auch, zum Beispiel um noch eine Marke zu nennen. Ja?
Genau. Denk dran, wenn er den Podcast hört und wenn er den Podcast sieht, gerne auf Instagram oder auf YouTube, schreibt doch in die Kommentare, was für Marken ihr kennt. Ich verlinke Benny, markiert ihn dabei, dass er das alles auch sieht. So.
Also in der letzten Folge hatten wir, glaube ich, die Standard, Industriestandard, hochpreisigen Systeme, D&B, L-Acoustics und so. Und da ist ja inzwischen auch Meyer, alle möglichen sind da sehr gut. Ich rede jetzt aber, will jetzt bewusst hier mal Richtung Turbosound, Richtung Function One. Gerade im hinsichtlich Dynamik kurz gehen, das sind zum Beispiel Hornsysteme, die sind auch sehr bekannt dafür, dass sie diese Erfahrung dir ermöglichen, die du jetzt gerade beschrieben hast, von einem sehr großen, überdimensionierten Line Array. Du drehst am EQ und erschrickst dich fast, was das bewirkt auf einmal, weil du es nicht gewöhnt bist von der Standard 10, 20 kW-Anlage, die du auf dem Dorf feststehen hast, ne?
Ja.
Und
Ein Mischer hat zu mir gesagt, das weiß ich noch, ich war da ziemlich aufgeregt, weil wir hatten, glaube ich, nur 10 Minuten Changeover und Line-Check. Und er hat gesagt, keine Angst, da wird's, je größer die Anlage, desto einfacher wird's. Und ich habe das erst nicht verstanden, aber als ich dann gemischt habe, habe ich es verstanden. So, ja. Also wie du hochauflösend du dann arbeiten kannst. Ja. So, dementsprechend. Auch Open Air, weniger Feedback-Probleme und so.
Ja.
Das macht dann schon Spaß.
Ja, Feedback-Problem Open Air ist ein Thema, das hat zu tun mit der Richtwirkung von deinem Lautsprecher. Also ein Line Array ist ja eh so, dass es durch die Zylinderwelle recht gezielt abstrahlt.
Ja.
Und wenn dann noch sehr wenig Frequenzen seitlich zur Bühne gehen, können natürlich auch weniger Frequenzen in dein Mikrofon quasi wieder zurück. Und so hast du natürlich schon eine sehr geringe Feedback-Empfindlichkeit. Ne? Und da ist aber auch das Hornsystem jetzt nicht so viel schlechter wie das Line Array-System.
Ja.
Also ich persönlich ziehe oft einen Horn-Lautsprecher dem Line Array-Lautsprecher vor. Ja. Aber bin ja dem Kunde auch sehr respektvoll gegenüber immer, was, glaube ich, die Hauptsache ist in unserem Beruf. Weil das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theatralisch, aber du möchtest ja eigentlich, so wie du behandelt werden möchtest, solltest du, glaube ich, auch alle anderen behandeln. Und man kann nicht von Veranstaltern verlangen, dass sie sich mit der akustischen Physik auseinandersetzen.
Nee, dafür gibt es Leute wie uns.
Richtig.
Und da ist dann auch wichtig, dass wir wieder beim Thema Kommunikation sind. Wie ist denn das Budget von so einer Veranstaltung? Und was muss da ein Line Array hin? Kann das sich ein Line Array leisten? Das ist ja jetzt auch mit Kosten verbunden. Und dann halt wirklich aufschlüsseln, braucht man das oder braucht man das nicht für dieses spezifische Event. Aber deswegen nachfragen, miteinander kommunizieren und dann das Event zum Erfolg führen.
Aber ganz wichtig auch nicht abgehoben klingen, nicht abgehoben wirken. Am besten nicht mal abgehoben sein. Und auf jeden Fall ist das, glaube ich, sogar noch viel mehr der Schlüssel zum Erfolg. Klar, eine wirtschaftliche Übereinkunft ist Prio 2, sage ich jetzt mal. Ja. Aber man muss auf menschlicher Ebene einfach harmonieren. Und ich glaube, man kann auch so nahezu jedem Mensch harmonieren auf menschlicher Ebene und zusammenarbeiten, indem man anderen Menschen einfach ihre Fehler verzeiht oder auch nicht verlangt, Dinge zu wissen, die du weißt. Ja. Und ich glaube, das macht dich auch erfolgreich. Weil wir hatten es in der letzten Folge davon, früher sind viele Menschen teilweise dich persönlich sehr angegangen, bis wir gesagt haben, wir wollen dich eigentlich nicht in dieser Unsicherheit lassen und du sollst auch dir selber was wert sein und du sollst auch selber von dir überzeugt sein. Ne? Und ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe da auch ein paar Tests mit der gemacht und habe, glaube ich, auch Aufnahmen dann vorgespielt. Einmal von einer Band, wo jemand anders gemischt hat und einmal von einer Band, wo du gemischt hast. Und habe dich dann gefragt, welche Aufnahme hätte besser gefallen. Und ohne dir zu sagen, welche Aufnahme du gemischt hast, und es ging vielen Menschen so, nicht nur dir, auch mir, ich fand auch die Aufnahme, die du gemischt hast, besser. Aber als ich dir gesagt habe, die Aufnahme, die hier alle besser finden, hast du gemischt. Mhm. Da bist du, das hast du dir selber nicht geglaubt in dem Moment.
Ja.
Du warst damals so nicht überzeugt von dir. Ja. Und da muss man jetzt die Gratwanderung schaffen. Du musst ja wissen, was du kannst. Weil ja. Du kannst nur das, was du dir wert bist, kannst du als Mehrwert deinem Kunden oder Auftraggeber liefern. Und ab diesem Moment hat dich halt diese ganze Kritik und dieses ganze Zeugs, womit du dich beschäftigt hast und was dich auch runtergezogen hat.
Erschlagen
hat. Ab dem Moment hatte ich das alles viel weniger tangiert und du konntest dich viel mehr fokussieren auf das, weil du in dem Moment dachtest, ich bin ja doch gut.
Ja klar. Ich hab den Fehler gemacht, ich habe tatsächlich früher alles in mich reingefressen. So, das kann man wirklich so sagen. Und mittlerweile bin ich soweit, ich mache jetzt seit über anderthalb Jahren Sport aktiv und habe verstanden, dass, wenn ich was gelernt habe, ich immer bescheiden sein und dranbleiben und wirklich mit einem Fokus, mit einem klaren, definierten Ziel, mit einer Deadline arbeiten, da will ich hin.
Mhm.
Und wenn ich das einmal gefasst habe, ziehe ich durch. Und da bin ich mittlerweile am Start. Und das ist, was, glaube ich, viele falsch machen, ist, die trauen sich gar nicht, was zu machen. So. Und wenn man mal fällt oder steht, ich habe eine Veranstaltung in Hamburg gehabt, die ist völlig schief gelaufen, weil wir sind da vorher 10 Stunden mit dem Auto hingefahren. Ich habe parallel 3 Veranstaltungen an diesem einen Wochenende gehabt. Und der Musiker hatte eine zu laute Gitarre auf dem Monitor und der hat geflucht und gekotzt. Dann bin ich auf die Bühne hin und habe zu ihm gesagt, bin zu der Band hin und habe gesagt, hey, pass auf, das war mein Fehler, ich habe verkackt. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, es kommt beim nächsten Mal nicht wieder vor.
Ganz großer
Und ich glaube, dieses zu schaffen, zu sagen, wenn man mal einen Fehler baut und sagt, hey, es tut mir leid, es war mein Fehler, ich war überarbeitet, und das muss man, glaube ich, selber lernen, dass man da drüber stehen kann.
Ja, und ich habe vielleicht den Monitor weg vertauscht, wollte jemand anders die Gitarre lauter machen. Aber nur so kann man seine Burdens zu Benefits machen, also seine Schwächen zu stärken. Ne?
Ja.
Und du, also das ist echt ein Riesenpunkt und viele versuchen dann zu verheimlichen, sich drumherum zu reden und so weiter. Nee, alle wissen es eigentlich eh schon, dass es an dir hing, wenn es nicht noch irgendein technischer Defekt gewesen sein könnte. Deswegen braucht man gar nicht drumherum diskutieren. Es ist schneller erledigt, das Thema, und du stehst besser da, wenn du ehrlich und transparent auch über deine eigenen Fehler kommunizierst. Ne? Wo ich bei dir sehr, sehr, sehr froh bin, ist, dass ich ein Stück weit dich auch aus deiner negativen Selbstwahrnehmung bekommen habe.
Ja.
Mit dem, wo ich dir die Aufnahmen vorgespielt habe von der gleichen Band, die du gemischt hast, und einmal jemand anders. Weil du hättest mir das damals nicht geglaubt und hast es mir auch nicht geglaubt, als ich dir gesagt habe, du bist gut. Haben in deinem Kopf ganz viele kleine Männchen gesagt, nee, aber der sagt, aber der sagt, aber der sagt, aber der sagt. Und ich musste es dir beweisen. Deswegen durfte ich dir vorher nicht sagen, welche Aufnahme wer gemischt hat.
Ja.
Und erst als du selber, weil wenn du gewusst hättest, dass es deine Aufnahme ist, du hättest deinem Kopf niemals erlaubt zu denken, das ist gut.
Ja. Weil das ist ein Punkt, den ich, weil Jonas hat mir schon ein Zeichen gegeben, dass wir schon so Richtung Ende schon da sind. Aber das ist ein Punkt, der hat bei mir sehr, sehr lange, das hat tatsächlich erst dieses Jahr Klick gemacht, seitdem ich mit Metemia unterwegs bin. Ich bin ein musikalischer Mischer. Ich denke musikalisch. Ich höre musikalisch und ich arbeite musikalisch. Und es gibt technische Mischer, die denken komplett anders. Also das ist mir aufgefallen. Da geht es darum, was für ein Preamp ist da drin, wie sieht der Equalizer aus. Das ist mir alles scheißegal. Mir ist wichtig, wie klingt es nach vorne.
Mhm.
Und sind die Harmonien eine Einheit? Hört man den Gitarrist die Melodie spielen gerade? Sind die Musiker auf der Bühne glücklich? Das ist mir wichtig. Mir ist scheißegal, was da von Preamp da ist oder von Cut-Kabel liegt. Ich will, dass es funktioniert. Und was Und ich will, dass das geil ist. Und ich glaube, das ist das, was die Leute verstehen müssen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Abschluss, ist, was ist mein Ziel? Wo will ich hin? Und wie arbeite ich daran? Viel mehr, wie bin ich der größte King in dem, was ich tue und was für Equipment ich mir kaufe oder sowas. Sondern es ist immer ein gemeinsames Ding, immer ein gemeinsames Ziel, das man irgendwie erreichen muss. Mhm. Und daran muss man arbeiten. Und das hat, wie gesagt, bei mir sehr lange gedauert, bis ich das begriffen habe.
Und keine Energie in negative Themen stecken?
Nee.
Es bringt überhaupt nichts, andere zu diskreditieren, unter der Gürtellinie zu kritisieren, über sachlich hinaus. Und damit bremst man sich eigentlich selber mehr. Also du siehst selber, wo heute die Menschen stehen, die damals dich unter der Gürtellinie kritisiert haben und wo du stehst.
Ja, deswegen immer bescheiden sein und dranbleiben und niemals aufgeben und feuerfrei weitermachen. Gutes Schlusswort. Und im Benny kommentieren, was es für Anlagenmarken gibt. Noch so.
Ich bin nur selten online.
Ja, ich schicke euch den Link. Kriegt den. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Viel Spaß. Danke.